Die DHV-News vom 18. September 2020. Bundestag, Ausschuss lehnt Legalize-Antrag der Grünen ab. Daniela Ludwig, Wechselbad-Interview. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ja, unsere Kampagne läuft. Cannabisfakten.de ist in der Welt und braucht noch viel mehr Besucher. Wir wollen ja wirklich Prozentpunkte gut machen bei der Stimmung in der Bevölkerung in Bezug auf Cannabis-Legalisierung. Das heißt, wir brauchen massenhaft Besucher auf der Seite cannabisfakten.de und insbesondere eben solche, die wir normal nicht erreichen. Und das geht nur mit eurer Hilfe. Also teilt fleißig diese Seite cannabisfakten.de und die einzelnen Unterseiten, je nach Thema, worum es gerade geht, da, wo ihr das teilen wollt, mit wem ihr das gerade teilen wollt. Der Sascha macht es gerade gut vor, mein Kollege auf unseren Social-Media-Kanälen vom Hanfverband. Wo ihr auch immer unterwegs seid, Insta, Facebook, Twitter, sucht mal nach Hanfverband, wenn ihr sowieso schon uns folgt. Schaut euch an, wie Sascha das da macht und macht es mit, ja, macht es nach, überall, wo es um Cannabis geht. Politiker-Statements, Medienberichte und so weiter und so fort. Postet immer die entsprechende passende Seite darunter oder einfach so cannabisfakten.de, damit eben andere Leser, die da mitgucken sozusagen, immer drauf gestoßen werden. Ah ja, okay, sieht interessant aus, gucke ich mal rein oder so. Und eben auch ganz konkret vielleicht eure Telegram-Gruppen oder WhatsApp oder sonst was mit euren alten Klassenkameraden oder wie auch immer, welche Netzwerke ihr da drin hängt. Postet mal cannabisfakten.de da rein. Ja, dann kommen wir zum ersten Thema. Und zwar, ist eigentlich eine schlechte Nachricht, aber andererseits ja, geht es auch mal wieder vorwärts im Bundestag. Wir haben ja ganz lange jetzt da Wartezeit gehabt sozusagen. Und es ist der letzte Antrag von den dreien, die eingebracht worden sind, direkt nach der Wahl, nachdem Jamaika gescheitert ist. Wir hatten ja nach der letzten Bundestagswahl 2017 erstmal lange Verhandlungen mit Jamaika, also Schwarz-Gelb-Grün, ist dann gescheitert. Die FDP hat sich zurückgezogen und dann gab es 2 Monate Vakuum bis zur Großen Koalition. Und da haben dann eben Grüne, Linke und FDP Anträge eingebracht, sozusagen, die sehr lange gehalten haben und die Debatte im Prinzip irgendwie latent offen gehalten haben. Und die Anträge von FDP und Linken sind dann schon letzten Sommer abgelehnt worden im Ausschuss und dann im gesamten Plenum. Das war einmal bei den Linken die Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten und bei der FDP Cannabis-Modellprojekte auf kommunaler Ebene möglich machen. Und der ganz große Wurf sozusagen, das Cannabiskontrollgesetz der Grünen, war noch offen, ist noch im parlamentarischen Verfahren. Und jetzt hat der Gesundheitsausschuss diese Woche diesen Antrag abgelehnt, also vollständige Legalisierung abgelehnt. Und ja, das war ja auch zu erwarten. Wir haben natürlich jetzt nicht damit gerechnet, dass die Große Koalition umkippt und auf einmal sagt, ja komm, entkriminalisieren wollen wir nicht. Aber wir stimmen jetzt der totalen Legalisierung zu, war nicht zu erwarten. Die AfD hat natürlich mit CDU und CSU dagegen gestimmt, aber auch die SPD, weil sie sich eben da im Koalitionszwang sieht. Die SPD selber ist ja im Grunde eher Richtung Legalisierung aufgestellt, seit Anfang 2020 das Positionspapier verabschiedet wurde. Die wollen kommunale Modellprojekte, die wollen Entkriminalisierung der Konsumenten und tendenziell auch die Legalisierung, haben trotzdem aber jetzt im Ausschuss dagegen gestimmt, weil sie eben sagen, okay, so ist es halt üblich in Koalitionen, wenn da nichts verabredet ist im Koalitionsvertrag und der Koalitionspartner ist dagegen, dann sucht man nicht plötzlich bei irgendwelchen Themen mit der Opposition Mehrheiten, weil das natürlich dann die Stabilität einer Regierung gefährdet. Und die FDP hat sich auch enthalten. Die haben ein paar Änderungsanträge gestellt zum grünen Cannabiskontrollgesetz. Einmal wollten die geringe Menge, quasi sogenannte geringe Menge, die man also nach dem grünen Gesetz legal in der Öffentlichkeit mit sich tragen darf, von 30 auf 15 Gramm reduzieren, ja, warum auch immer. Zu Hause darf man übrigens mehr haben nach dem Gesetzentwurf. Wenn man zum Beispiel selbst anbaut oder so, darf man auch 1 Kilo Ernte rumliegen haben. Aber öffentlich eben 15 Gramm, 30 Gramm. FDP wollte lieber 15 haben. Und die FDP wollte gentechnisch verändertes Cannabis zulassen. Das haben die Grünen explizit ausgeschlossen in ihrem Gesetzentwurf und haben eben auch diese Änderungsanträge abgelehnt. Beide, ich glaube, waren noch 2, 3 andere Sachen. Ja, und dann hat die FDP sich eben enthalten, weil sie gesagt haben, ja, entspricht nicht ganz so unseren Vorstellungen, aber wir sind auch nicht dagegen. Die Linken haben wahrscheinlich noch mehr auszusetzen an dem grünen Cannabis-Kontrollgesetz. Die würden sich das im Detail konkret auch anders vorstellen, sicherlich. Vielleicht würden sie sogar nur Cannabis-Social Clubs machen, um den Kommerz rauszunehmen. Aber die Linken haben zugestimmt und haben ihr Statement klar gemacht pro Legalisierung. Die FDP hat es eben nicht so plakativ gemacht, obwohl ja klar war, der Antrag wird sowieso abgelehnt. Hätten sie auch einfach sagen können, ja, wir sind für Legalisierung. Naja, so oder so, immerhin haben sie das Angebot angenommen, über die Details zu diskutieren. Das war ja auch ein Sinn und Zweck des grünen Cannabiskontrollgesetzes, dass das nicht so verabschiedet wird. Irgendwann mal, selbst wenn eine Mehrheit da ist, ist klar, es ist eine Diskussionsgrundlage, aber eine gute und detaillierte. So, jetzt ja gut, da habe ich natürlich auch hier stehen, warum hat die FDP denn dann nicht beantragt, in anderem Zusammenhang, dass man nur einen halben Kasten Bier besitzen darf und das soll gentechnisch verändert sein. Ja. Da war es jetzt irgendwie wichtig, dass die Leute nicht so viel dabei haben sollen irgendwie. Beim Alk interessiert das natürlich wieder keinen, also fragt man sich schon, okay, warum war das jetzt der FDP wichtig, die sonst immer schimpfen, die Grünen würden überregulieren und so. Ja, da wollen sie eben eine schärfere Maßnahme haben, irgendwie, warum auch immer. Das Ganze ist aber noch nicht vorbei, es geht noch ins Plenum, also in den gesamten Bundestag, der muss darüber nochmal abstimmen und wird sicherlich dann auch dieses Gesetz ablehnen und dann ist es vorbei und dann geht es eigentlich für uns richtig los erst, nämlich mit der Petition. Unsere Petition von 2017 ist ja immer noch im Verfahren, ist immer noch nicht abgelehnt worden. Und ist gekoppelt gewesen an das grüne Cannabis-Kontrollgesetz. Das ist also so üblich, dass im Petitionsausschuss dann gesagt wird, okay, im zuständigen Fachausschuss ist sowieso ein Legalisierungsantrag, ja, liegt da, müssen die sowieso darüber debattieren. Dann lassen wir denen erstmal den Vortritt, sollen die da mal debattieren. Und wenn es da erledigt ist, dann kommt es im Petitionsausschuss wieder auf den Tisch. Und das ist ja dann soweit. Also ich gehe davon aus, dass noch dieses Jahr der Petitionsausschuss sich wieder mit dem Thema Cannabis-Legalisierung befassen wird. Vermutlich wird es auch da eine Ablehnung geben. Aber mal sehen, vielleicht passieren da noch ein Wunder. Die SPD wird sich wahrscheinlich noch schwerer tun, die Petitionen abzulehnen, als ein Oppositionsantrag, wo das sowieso eher üblich ist, weil es eben eigentlich letztendlich der SPD-Meinung ja entspricht. Wird also spannend und die Petition endlich wieder aktuell sozusagen dann.
Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox.
Ein Jahr Daniela Ludwig ist jetzt auch mir erst bewusst geworden. Sie ist jetzt ein Jahr im Amt und bewusst geworden ist es mir, weil sie bei NTV aber zu dem Anlass ein Interview gegeben hat. Und das Interview liefert jede Menge Stoff und Ausschnitte und Dinge zum Kommentieren. Und damit fangen wir gleich mal an.
Beim Thema Cannabis, da wollten Sie dafür sorgen, dass zielgerichteter diskutiert wird, ein wenig abgerüstet wird im Ton. Jetzt muss man trotzdem sagen, Sie sind auch nach einem Jahr im Amt schon so etwas wie eine Hassfigur, gerade in der Hanfszene geworden. Wie kommt das, dass Sie Ihr Ziel da bisher noch nicht erreicht haben?
Na, ich glaube, es wird auch der Community gar nicht so gefallen, wenn sie zugeben müsste, ich wäre eine, die etwas vermittelnder auftritt. Ich glaube, da gehört auch ein bisschen dazu das Verständnis, die sind einfach die harten Pro-Legalisierung. Und die Bundesdrogenbeauftragte hat so ein bisschen die Stellung, auch auf die Gesundheit und den Jugendschutz zu schauen. Und das beides zusammenzubringen, erscheint mir ausgesprochen schwierig, gerade bei der Cannabis-Diskussion. Ich habe mich sehr stark darauf fokussiert zu sagen, ich will, dass weniger Jugendliche kiffen. Das ist mein Ziel. Warum? Weil gerade im jungen Alter Cannabis eine besonders hohe Gefährlichkeit besitzt, bestätigen uns alle, die cannabiskranke junge Menschen behandeln. Und das ist natürlich etwas, was die Community nicht so gerne hört, sondern sich mehr kapriziert auf die Erwachsenenkiffer. Für die sei das doch eigentlich ungefährlicher als Alkohol. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Ich will nicht ständig die Alkohol- versus Cannabis-Diskussion führen, sondern ich will, dass weniger junge Menschen kiffen. Punkt.
Ja, also Ludwig geht es um den Jugendschutz der Legalize-Front nicht. Ja, wir sind nur die Krakeler, aber uns sind die Jugendlichen egal. Ja, so stellt sie es ein bisschen hin, die Frau Ludwig. Ist natürlich Unsinn, wenn ihr sowas irgendwo mal hört und lest von wegen, ja, man muss Cannabis aber verboten lassen, man muss die ganzen Erwachsenen jagen und man muss die ganzen Strafverfahren gegen Erwachsene machen, man muss den Schwarzmarkt aufrechterhalten, alles um die Jugend zu schützen. Wenn ihr sowas mal hört, geht ihr auf cannabisfakten.de, klickt auf Jugendschutz, nehmt den Link, schmeißt den als Antwort rein und macht den Leuten klar, das Verbot reduziert den Konsum nicht, gerade bei Jugendlichen nicht, es bringt überhaupt nichts, ganz im Gegenteil, es schadet den Jugendlichen eher. Warum? Lest ihr da. Legalisierung ist Jugendschutz. Ja, also lasst euch da nichts erzählen von wegen, da ist eine Abwägung nötig zwischen der Verfolgung Erwachsener und dem Schutz von Jugendlichen. Das Verbot schützt Jugendliche nicht. Machen wir weiter.
Bleiben wir beim Thema Cannabis. Sie sind nicht gerade ein Fan davon, dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln macht. Wann kommt da von Ihnen die Initiative, dafür zu sorgen, dass die Länder eine einheitliche Obergrenze für den Eigenbedarf von Cannabis festlegen?
Na, es gibt ja bereits eine Initiative und es gab die Debatte auch schon im Bundesrat unter den Justizministern, die sich dann bedauerlicherweise nicht mehrheitlich einigen konnten, obwohl die breite Mehrheit der Bundesländer gerne die 6 Gramm hätte, die übrigens auch Bayern hat und die ich auch für richtig finde. 15 Gramm hier in Berlin, das ist schon mehr so die Geschichte, das kann nicht mehr so ganz der Eigenbedarf sein, sondern da geht es dann tatsächlich ums Dealen.
Ja, also wisst ihr Bescheid. 15 Gramm, da geht es ums Dealen. Ja, also wer jemals 15 Gramm besessen hat, ist also auf jeden Fall ein Schwerverbrecher im Gegensatz zu den lieben Konsumenten, die ja nicht mehr so bestraft werden sollen. Ist natürlich auch Unsinn. Es gibt keine Marke, wo man jetzt sagen kann, ab da ist aber auf jeden Fall kein Eigenverbrauch mehr. Und um das den Leuten dann zu zeigen, geht ihr auf cannabisfakten.de, auf die Seite Strafverfolgung in Deutschland, da gibt es ein Kapitel, wie viel ist viel, welche Menge ist Eigenbedarf. Lest euch das selber nochmal durch und dann schickt ihr das den Leuten, dann klatscht ihr das vor die Füße und sagt, das ist Unsinn mit den 15 Gramm. Es gibt eine Menge Gründe, warum Leute mehr besitzen als 15 Gramm, gerade im Rahmen der Prohibition und des Verbots, wo man eben nicht jeden Tag ins Fachgeschäft gehen kann mit gleichbleibender, stabiler, guter Qualität, vernünftigen Preisen, ohne Lieferengpässe und so weiter. Ja, dann muss man auch vielleicht keine 15 Gramm haben. Und es gibt aber natürlich auch Leute, die halt einfach viel konsumieren. Ja, es gibt sehr unterschiedliche Konsummuster. Es gibt Leute, die kommen mit 15 Gramm nicht sehr lange aus und die wollen halt auch mal 30 Gramm haben. Oder sie wollen mal selbst anbauen, ne, und sich selbst versorgen, sich unabhängig machen vom Schwarzmarkt. Dann habe ich auch viel mehr Gramm, mehr als 30 Gramm zu Hause rumliegen. Schon, wenn ich damit übers Jahr kommen will und vielleicht unter Sonne anbauen will und nicht unter Lampe, ja, habe ich auf jeden Fall über 30 Gramm. Und ja, also das ist Unsinn, diese Behauptung, 15 Gramm wäre eine Dealermenge. So, cannabisfakten.de. Weiter geht's.
Uns allen hier auch in meiner Fraktion, da spreche ich eigentlich für die gesamte CDU-CSU-Bundestagsfraktion, uns wäre es sehr recht, wenn sich alle auf die 6 Gramm verständigen. Dann schließe ich nämlich auch so eine Art Cannabis-Tourismus über Länder- oder Stadtgrenzen hinaus aus.
Ja, da ist es wieder, der Drogentourismus, wenn die bundesweiten Einstellungsmengen nicht gleich sind. Nochmal gesagt, es geht zum Beispiel bei Bremen, was auch ein dickes Thema, ja, Bremen, geringe Menge auf 15 Gramm hoch und rundherum im Niedersachsen sind aber 6 Gramm. Und Leute wie Frau Ludwig und auch damals in der Debatte SPD-Politiker sagen dann, oh, ist aber ganz doof, da kommen ganz viele Drogentouristen rund um uns rum. Wir sind also so eine kleine Insel Bremen im großen Niedersachsen und die ganzen Drogenleute aus Niedersachsen kommen dann nach Bremen, weil hier 15 Gramm ist und bei denen nur 6. Strafbar, ja, ist Straftat, so oder so. Strafverfahren ist auf jeden Fall angesagt. Und die glauben jetzt, dass Leute, Cannabiskonsumenten aus Niedersachsen mit 7 Gramm, wo sie ein bisschen in Niedersachsen auf dem Weg noch so strafbar sind, dass das Verfahren nicht eingestellt wird, dann kurz in Bremen sind mit 7 Gramm und sich da erwischen lassen, Strafverfahren an die Hacke kriegen, aber das dann eingestellt wird, weil die dann 10 oder 15 Gramm haben. Ja, und dann freuen die sich total über ein eingestelltes Strafverfahren. Ja, so Hobbyleute, so lose Leute gibt es nicht. So einen Drogentouristen habe ich noch nie getroffen. Ja, und ich habe schon viele Cannabiskonsumenten mit allen möglichen verrückten Sachen getroffen. Ja, aber so einen habe ich noch nie getroffen. Das ist kompletter Unsinn mit dem Cannabistourismus wegen unterschiedlicher Eigenbedarfsmengen und Einstellungsregelungen. Völliger Unsinn. Drogentouristen fahren nach Amsterdam, in die Niederlande oder vielleicht nach Colorado. freuen sich da, dass sie ein Drogenfachgeschäft haben, ein Cannabisfachgeschäft, wo sie anständige Qualität kriegen, wo sie nicht verfolgt werden, gar nicht verfolgt werden, gar kein Strafverfahren und nicht mal ein eingestelltes. Das ist vielleicht attraktiv, nicht nur für die Drogentouristen in dem Fall, sondern auch für die Ziele. Ja, Amsterdam und Colorado freuen sich über die ganzen friedlichen Touristen, die da ordentlich Umsatz machen, aber nicht mit 6 oder 15 Gramm Strafverfahren eingestellt. Blödsinn. Kommen wir zum nächsten Thema.
Ordnungswidrigkeit ja, bei einem Erstverstoß, bei Cannabisbesitz, aber gekoppelt mit einer verpflichtenden Beratung für denjenigen, der aufgegriffen wird. Warum? Weil es mir tatsächlich nicht darum geht, mit der großen Strafrechtskeule hinter einem Erstdelinquenten herzulaufen, um dann festzustellen, das Verfahren wird sowieso eingestellt. Mir geht es eher darum, mit demjenigen ins Gespräch zu kommen und wirklich präventiv vielleicht ihn doch so frühzeitig zu erwischen, im wahrsten Sinne des Wortes im Gespräch, dass er sich vielleicht künftig über seinen Konsum mehr Gedanken macht als vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt.
Wie werden Sie jetzt vorgehen? Von der SPD gibt es ja zum Beispiel schon einen Vorschlag in die Richtung.
Ehrlicherweise haben wir einen relativ klaren Koalitionsvertrag, der uns bindet und auch für das letzte Dreivierteljahr dieser Koalition bindet. In dem findet sich dazu nichts.
Ja, das ist auch Unsinn. Da war ich total baff und erstaunt, als ich das gesehen habe, dass Frau Ludwig so tut, als würde sie jetzt ja gerne vorwärts gehen und ihre ganze Fraktion ja dann offen auch, ja. Aber es scheitert am Koalitionsvertrag, an der SPD, dass die SPD jetzt nicht will und die in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hätten, wir dürfen jetzt keinen Fortschritt machen bei Cannabis. Ja. Cannabis wird überhaupt nicht erwähnt im Koalitionsvertrag. Da steht nur so ganz pauschal, wir wollen weiterhin Drogenmissbrauch bekämpfen oder so. Ja. Wäre absolut kompatibel mit einer Cannabis-Legalisierung. Cannabis-Legalisierung trägt zum Rückdrängen des Drogenmissbrauchs bei, wenn man es einmal verstanden hat, ja, was das Ganze soll. Also der Koalitionsvertrag spricht nicht gegen eine Cannabis-Legalisierung und schon gar nicht gegen eine Entkriminalisierung der Konsumenten. Wenn sich beide Koalitionspartner einig sind, können sie das machen. Ja, und die SPD hat jetzt gegen das grüne Gesetz gestimmt, zum Beispiel gegen die Entkriminalisierung Antrag Linke, wegen Koalitionsvertrag. Ich habe es beim Anfang erklärt, warum. Und jetzt kommt Ludwig auf einmal an und sagt, ja, wir würden ja vielleicht gerne, aber geht nicht wegen Koalitionsvertrag. Albern, ja, also entweder sollen sie dann jetzt unmittelbar sofort dann doch vor der Bundestagswahl noch handeln und zum Beispiel die Petition von uns, die noch im Petitionsausschuss auf dem Tisch liegt, da einen vernünftigen Kompromiss machen, schön Koalitionsvertrag kompatibel oder nicht so einen Unsinn erzählen. Weiter geht's.
Ich sage auch in aller Deutlichkeit, wir müssen da einfach auch im Prinzip Eingriffe abwägen. Ich denke, das ist für viele, gerade junge Menschen, die erwischt werden mit 16, wahnsinnig schwierig ist, wenn sie einen Eintrag in der Führerscheinstelle zum Beispiel bekommen, dann mit 18 eiskalt erwischt werden mit dem Hinweis, du darfst den Führerschein jetzt nicht machen. Das ist ein Gespräch, das übrigens der Bundesverkehrsminister und ich auch führen zu diesem Thema. Das heißt, wir sind schon problemaffin, wir verschließen die Augen nicht davor, dass es im Vollzug, in der Durchsetzung oftmals zu Unwuchten kommt, die viele nicht verstehen. Das muss man aber ganz klar trennen von der Legalisierungsdebatte. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ja, das klingt super, muss man auch mal sagen. Also Ludwig hat durchaus auch vernünftige Ansätze immer mal wieder. Das ist so einer, das mit dem Führerschein-Thema scheint sie jetzt wirklich ernst zu nehmen. Und auch, dass die tatsächlich mit dem Verkehrsminister da im Gespräch ist, ist interessant. Da scheint ja wirklich irgendwas vorwärts zu gehen, zumal die aus dem gleichen Stall kommen. Verkehrsminister ist auch CSU, die kennen sich also und alles. Aber ob der jetzt wirklich überzeugt ist, ob sie ihn schon überzeugt hat, wenn sie so sagt, wir sind problemaffin. Ich glaube eher, dass sie das vielleicht ist, aber der Verkehrsminister noch nicht so richtig. Jedenfalls ist nirgendwo eine Initiative weit und breit zu erkennen, dass der Verkehrsminister jetzt mal eine Änderung vorschlägt oder vorlegt oder so, dass es in irgendwelchen Gremien debattiert wird, auf dem Weg ist, ja, nichts dergleichen. Dann sind sie halt ein bisschen alle Ewigkeit problemaffin und verstecken sich damit im Kämmerlein oder was. Also entweder, ja, irgendwas stimmt da nicht an der Geschichte. Trotzdem, da ist sie auf dem richtigen Weg persönlich unterwegs, würde ich jetzt mal so unterstellen. Mal sehen, wohin da die Reise geht. Nächster Punkt.
Wollen Sie das Amt denn nach der Bundestagswahl gerne weiterführen?
Ja, das ist mal eine interessante Frage. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich selber rechne eher nicht damit, dass sie weitermachen will mit ihrem Amt. Sie wäre auch die erste, außer Frau Mortler. Frau Mortler war die erste Bundesdrogenbeauftragte, die nach einer Bundestagswahl weitergemacht hat mit dem Amt. und auch nur, um noch ein Jahr auszusitzen, um dann ins Europaparlament abzuzischen, war wahrscheinlich auch vorher schon so verabredet. Ja, ist er halt noch ein bisschen sitzen geblieben auf dem Posten. Und so ähnlich hätte ich jetzt bei Daniela Ludwig auch gedacht, dass es läuft, ja, gerade weil sie eben mit der Community so viel Stress hat und so. Man hat nicht immer den Eindruck, dass ihr das wirklich, dass ihr das so viel Spaß macht, wie jetzt hier in dem Interview. Und ich denke auch, dass sie qualifiziert genug ist als Politikerin. Ja, sie ist bereit, sich auf Posten zu setzen, zu Themen, wo sie keine Ahnung von hat, hat sie bewiesen, könnte also jetzt auch Verteidigungsministerin werden oder so. Deswegen würde ich jetzt nicht damit rechnen und war gespannt auf die Antwort auf diese Frage. Aber dann erzählt sie erstmal so, sie brennt für das Thema, findet Drogenpolitik total spannend, super vielschichtig, noch vielschichtiger, als sie eh schon gedacht hat und so, bla bla. Und dann muss der Moderator nochmal nachfragen, ob sie denn jetzt dabei bleiben will. Und das ist das Ergebnis hier.
Ja, sie brennen für einige Themen. Ist also ihr Ziel, das weiterzumachen?
Wie gesagt, ich entscheide das nicht. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, mir macht Spaß. Trotz aller Aufwallungen im Netz, die ich immer mal wieder auslöse oder die ich auch gar nicht selber immer auslöse. Aber jedenfalls, ich brenne tatsächlich dafür. Es gibt viele Themen, die wir in Deutschland noch stärker beackern können. Und worum es mir wirklich geht, egal ob ich es weitermache oder nicht, was mein permanentes Anliegen sein wird, egal in welcher Aufgabe, ich will, dass Sucht aus der gesellschaftlichen Ächtung rauskommt, dass wir suchtkranke Menschen in die Mitte holen und ihnen helfen.
Ja, also tatsächlich, das klingt so, als würde sie sich nicht mit Händen und Füßen wehren, wenn ihr der Job nochmal vorgeschlagen wird. Aber zwischen den Zeilen, auch interessant, sie will sich dafür einsetzen, egal in welcher Position. Ja, das lässt natürlich auch viel Spekulationen zu, was denn ihre Position dann möglicherweise sein könnte. CSU-Vorsitzende oder Bundesgesundheitsministerin unter einem Bundeskanzler Jens Spahn oder sowas. Aber natürlich nur, wenn wirklich jetzt alle schön CDU, CSU wählen, dann würde es vielleicht so weit kommen. So, genug Ludwig. Jetzt kommen wir zum Gärtner von Grafing. Den habe ich ja schon mal erwähnt hier in meiner Rubrik Guerilla Growing. Guerilla Growing. Kommt ja immer mal vor, dass in irgendwelchen Städten Hanfpflanzen plötzlich irgendwo so wachsen und entweder Spaßvögel, die da hingelegt haben, oder eben Leute, die gerne Hanfpflanzen irgendwo wachsen sehen. So eine kleine Protestaktion, in der Regel sicherlich Nutzhanf, nicht irgendwie gefährlicher THC-Hanf, so, sondern einfach Hanf. Und der Gärtner von Grafing ist einer davon, der halt schon quasi richtig so eine Marke gebildet hat. Und mit dem gab es ein Interview jetzt in der Süddeutschen, anonym, ohne Namen und so weiter natürlich. Und ja, das ist eine richtige Marke, dieser Gärtner von Grafing. Es gibt Aufkleber in der Stadt und dieses Interview hat mir gefallen. Ja, das will ich euch als Lesetipp einfach mal empfehlen. Guckt da mal rein, der Typ scheint irgendwie Grips zu haben, hat irgendwie schlaue Antworten gegeben. Und unter anderem steht jetzt da drin, dass sich da auch andere Leute mittlerweile beteiligen in Grafing. Offensichtlich, da tauchen Aufkleber von ihm irgendwo auf, wo er nichts von weiß. Und es tauchen auch Hanfpflanzen irgendwo auf, die er nicht gesät hat. Und meint dann, ja, vielleicht entwickelt sich das Ganze da zu einem anonymen Künstlerkollektiv, so wie er sich selbst auch als Kunstfigur sieht, als Gärtner von Grafing. Und eine nette Zeile am Anfang muss ich euch noch vorlesen. Später adelte der Deutsche Hanfverband die Kunstfigur zum mysteriösen Superhelden. Ja, hier in den DHV-News habe ich den Typ geadelt, ja, zum mysteriösen Superhelden. Damit habe ich jetzt zumindest indirekt einen Pressetreffer abgesahnt. Lest den Artikel und das nächste Thema ist auch damit schon eingeleitet, nämlich Absahnen von Pressetreffern. Das war diese Woche der Hit für unsere Ortsgruppen und Aktivisten da draußen. Die haben jede Menge Pressetreffer abgesahnt. Vor allen Dingen wegen der Global Marijuana Marches, die jetzt nachgeholt wurden. Corona-mäßig war ja im Mai, war alles gecancelt. Jetzt gab es ja ein paar GMMs in einigen Städten, die nachgeholt haben. Und ja, zum Beispiel in Regensburg war das der Anlass für den Artikel in der Donaupost-Überschrift: Regensburg, Hanfverband fordert Legalisierung von Cannabis. Sehr schön. Ich kann es immer nur wieder sagen, solche Pressemitteilungen machen kleine Demos eben auch erst richtig erfolgreich. Weil meistens sind diese Artikel wohlwollend, da kommt die Meinung der Demonstrierenden rüber, da werden Argumente halt übertragen sozusagen. Die Reichweite ist meistens dadurch viel größer als solche Demo selbst. Also Leute, die Demo sehen, sind weniger als Leute, die nachher die Artikel in der Zeitung lesen. Und die, wie gesagt, sind meistens halt auch ganz gut. Was haben wir noch? Paywall. Ja, da muss ich mich mal kurz aufregen. Gerade hier in Regensburg wieder. Also diese Paywalls nerven immer mehr, ja, gerade in der Lokalpresse. Und ich bin ja jede Woche hier bundesweit am Recherchieren in irgendwelchen Zeitungen. Und ich bin da andauernd jetzt mittlerweile bei den Paywalls. Also ich kann ja nicht irgendwie bei 1 Million Käseblätter mich anmelden, um da die Paywalls nicht zu haben. Da muss es irgendeine andere Lösung geben. Aber gut, meine Ansage an die Käseblätter, macht das mal irgendwie anders. Ich bezahle auch gerne pauschal irgendwie ans Internet 100 Euro im Jahr und kann dafür in Ruhe eure Artikel lesen. Tübingen. Da hat unsere Gruppe, die neu ist offensichtlich, ja, Hanfverband Tübingen, die steht noch gar nicht auf unserer Seite, aber machen schon fett GMM und stehen in der Zeitung. Ohne Paywall sogar. Der Reutlinger Generalanzeiger hat 250 Teilnehmer gemeldet und kein Stress. Der Corona-Abstand wurde eingehalten, Maskenpflicht war nicht, kein Stress, kein Ärger, wunderbar. Gerade in heutigen Zeiten ist das ja alleine schon eine super Meldung und Gold wert. Wenn über die Hanfdemo halt berichtet wird, ja, gab keinen Stress, die haben Abstand eingehalten, alles super. Wunderbar. In der WAZ gab es einen Artikel über die Demo in Duisburg, wieder mit Paywall. Aber immerhin Bild mit Überschrift: Hanfaktivisten wollen legale Coffeeshops in Duisburg. Ortsgruppe in Halle, da ging es auch um eine Kundgebung, aber in dem Fall um die Pride Week, also eine Art Demo gegen Diskriminierung wegen sexueller Orientierung. Und Gruppensprecherin Angelika Saidi hat da in der Mitteldeutschen Zeitung super erklärt, warum sich die Leute zusammentun sollten, die verfolgt werden, obwohl sie keinem Dritten schaden. Also perfekt rübergebracht, sehr schön. Und zuletzt hat es auch noch die Ortsgruppe Düsseldorf in die Rheinische Post geschafft. Mit der Wahlanalyse, die ich ja letzte Woche verkündet habe, da gab es ja mehrere Städte in NRW, wo eben die Kommunalparteien analysiert wurden, gefragt wurden, wie steht ihr zu Cannabis und so weiter. Und das stand eben in der Rheinischen Post. Und da zitiere ich mal noch den letzten Satz sozusagen zum Kapitel Hanfverband Düsseldorf. Die CDU disqualifiziert sich in Sachen vernünftiger Drogenpolitik, heißt es auf der Webseite. Also auch sehr schön Message rübergebracht. Leute, es lohnt sich, wenn ihr euch in Gruppen vor Ort engagiert. Ihr erreicht im besten Fall einen Haufen Leute, wie in dem Fall hier mit all den ganzen Zeitungsartikeln, alle zusammen, wenn viele tausend Leute erreicht haben und zum Nachdenken gebracht haben. Und jetzt habe ich noch ein paar Termine bei den Ortsgruppen, wo ihr alle fürchterlich willkommen seid und mitmachen könnt. In Magdeburg, 21. September, Montag, offenes Treffen der Ortsgruppe. In Hamburg trifft sich die Ortsgruppe Dienstag, 22. September. In Bonn trifft sich die Gruppe Mittwoch, 23. September. Und in München auch Mittwoch, 23. September. Und das war's. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.